Wir wollen, wie ja bereits angekündigt, in den nächsten Wochen hier im Bibeltraining den Galaterbrief zusammen lesen. Zum einen ist dieser Galaterbrief, ja, hier vorne gibt es noch Bibeln, Neue Testamente. Zum einen ist dieser Galaterbrief ein sehr, sehr gut überschaubarer Brief mit seinen 6 Kapiteln. Mit diesen 6 Kapiteln, die die entscheidenden Grundlagen unseres christlichen Glaubens darstellen und sehr ausführlich und begreifbar begründen. Zum anderen ist dieser Galaterbrief ein ganz auffallend leidenschaftlich geschriebener Brief, der deutlich macht, wie sehr Paulus darum kämpft, dass seine Gemeinden in Galatien und die Gemeinde heute auf dem richtigen Glaubenskurs bleiben und auch nicht nur ein wenig davon abirren. Dieser Brief hat einen ganz, ganz konkreten Anlass. In die von Paulus gegründeten Gemeinden waren andere Lehrer gekommen, die Zweifel an der Person des Paulus und an seiner Verkündigung geschürt haben. Diese anderen Lehrer wollten zu dem Evangelium, das Paulus verkündigt hat, weitere Glaubensinhalte hinzufügen. Vor allem den Gehorsam gegenüber dem alttestamentlichen Gesetz als Voraussetzung zum Heil. Paulus sieht durch diese neue Lehre, durch diese anderen Lehrer, die Freiheit des Glaubens und die Bewahrung des einen Evangeliums aufs Höchste gefährdet. Paulus schätzt diese Gefahr für die Gemeinde so schwerwiegend ein, dass er in Galater 5, Vers 4 sagen kann: Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und ihr seid aus der Gnade gefallen. Gerade aber das soll nicht passieren, damals nicht und heute bei uns auch nicht. Dieser Galaterbrief ist zum einen ein Kampfbrief gegen die falsche Lehre und damit indirekt auch gegen die falschen Lehrer, die solch eine falsche Lehre verbreiten. Und dieser Brief ist zugleich ein sehr schönes, seelsorgerliches Zeugnis des Paulus für seine Gemeinden. Paulus kämpft mit aller Kraft um diese Gemeinden, weil er nicht will, dass alles umsonst war, was er in diesen Gemeinden gewirkt hat, und weil er nicht will, dass alles umsonst war, was diese Leute bereits bisher mit Jesus erlebt haben. Wenn Paulus immer wieder in diesem Brief so deutlich Evangelium und Gesetz einander gegenüberstellt, dann ist das keinesfalls eine Ablehnung, eine grundsätzliche Ablehnung des Gesetzes, sondern die eindeutige Aussage, das Gesetz als Heilsweg anzusehen, das ist eine Irrlehre. Paulus redet hier nicht vom grünen Tisch, sondern aus persönlicher Erfahrung. Wir wissen ja, dass er selber lange, lange Jahre hindurch das Gesetz ganz, ganz genau eingehalten hat und dass er dieses Einhalten des Gesetzes für den Heilsweg auch für sich persönlich angesehen hat. Und Paulus war anerkanntermaßen am Gesetz des Judentums gemessen untadelig und gerecht. Das haben sogar seine späteren Gegner bekannt. Und trotzdem kann Paulus dann nach seiner Entscheidung für Jesus sagen, dass er Christus gewinnen will und dass er in ihm, in Christus, gefunden werden will, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Jesus kommt, nämlich die Gerechtigkeit von Gott aufgrund des Glaubens. Philipper 3, Vers 9. Die Alleingültigkeit der Rechtfertigung aus Gnade. Die rechte Einordnung des Gehorsams dem Gesetz gegenüber. Die sachgemäße Beurteilung guter Werke. Die uneingeschränkte Gültigkeit des einen wahren Evangeliums als Wort Gottes. die Freiheit unseres christlichen Glaubens von unbiblischen Zusätzen. Das alles sind Themen des Galaterbriefs, die in unserer Zeit hoch aktuell und vielfach sehr umstritten sind. Und hier soll uns der Galaterbrief ganz klare Richtlinien an die Hand geben. Für unseren eigenen Glauben, für unser Gespräch mit anderen Menschen, die seither mit dem Glauben noch nicht so viel anfangen können, und nicht zuletzt Richtlinien für die Überprüfung und Entlarvung von Aussagen solcher Leute, die auch heute auftreten, wie damals die Irrlehrer zur Zeit des Paulus, und die bewusst oder unbewusst Verwirrung in der christlichen Gemeinde auch heute stiften wollen. Und da müssen wir wissen, wo wir dran sind. Ich lese jetzt den ersten Abschnitt aus dem Galaterbrief, Galater 1, die Verse 1 bis 10. Galater 1, 1 bis 10. Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Bereits die Absenderangabe im ersten Vers dieses Briefes zeigt ganz, ganz deutlich, wie viel Gewicht all das hat, was in diesen folgenden Kapiteln und auch in diesem ersten Abschnitt steht, hat. Hier schreibt nicht ein x-beliebiger Mensch, der der Allgemeinheit seine eigenen Gedanken mitteilen will. Hier redet nicht jemand in eigener menschlicher Autorität. Paulus nennt zur Beschreibung seiner Person keinerlei eigene Qualitäten, keine eigenen Fähigkeiten, obwohl es davon wirklich genug gegeben hätte. Seine Herkunft aus dem Judentum, seine herausragende Ausbildung, die zu seiner Zeit anerkannt war, seine überdurchschnittliche Bildung und seine Anerkennung im Judentum. Kein Wort davon. Er schreibt nichts von all dem, sondern nur das, was Jesus aus seinem Leben gemacht hat. Paulus schreibt, ich bin ein Apostel. In anderen Briefen nennt er sich Knecht Jesu Christi oder Botschafter Jesu Christi. Auch das sind sehr, sehr hohe Auszeichnungen, sehr hohe Prädikate. Aber Apostel ragt da hervor. Knechte und Botschafter, so werden viele Christen genannt, und diese Begriffe treffen auch heute auf uns als Christen zu. Apostel dagegen, dieser Begriff, wird nur für die 12 Jünger Jesu damals verwendet, darüber hinaus für den nachgewählten Jünger Matthias, für Paulus und dann für einige wenige andere, wie etwa Silas, Barnabas oder Jakobus, den Bruder Jesu. Und dann wird dieser Begriff nicht mehr verwendet. Darüber hinaus kommt dieser Begriff nicht mehr vor und er kann es auch gar nicht, wie die Voraussetzungen zeigen, die für einen Apostel notwendig sind. Petrus nennt in Apostelgeschichte 1, Vers 21 und 22 die Voraussetzungen für einen Apostel. Da heißt es, so muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Paulus war zwar nicht Mitglied im Zwölferkreis, er ist nicht mit Jesus durch Israel gezogen, aber er hat Jesus gesehen von Angesicht zu Angesicht. Er ist ihm vor Damaskus persönlich begegnet. Und er wurde dort vor Damaskus in den Dienst Jesu gestellt, wie die anderen Jünger einige Jahre vorher am See Genezareth oder an anderen Orten in Israel. Und dann die Funktion, Zeuge der Auferstehung Jesu zu sein, die nimmt Paulus sehr, sehr ernst und bringt sie gleich hier im ersten Vers des Galaterbriefs. Hier heißt es, ein Apostel durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Also genau diese Voraussetzung, die der Petrus nennt, die kommt hier bei Paulus vor. Die Apostel hatten dann weitere unverwechselbare und unverzichtbare Aufgaben wahrzunehmen. Sie waren die ersten Empfänger und dann die Vermittler des Heiligen Geistes. Und sie waren und sie sind bis heute der gültige und bleibende Maßstab für Lehre und Leben der neutestamentlichen Kirche. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 wird das wörtlich so gesagt und es wird dort als eines der unverzichtbaren Kennzeichen der christlichen Gemeinde genannt. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und damit ist das biblische Wort gemeint. Dass das, was diese Apostel weitergesagt und aufgeschrieben haben, verbindlich ist und verbindlich bleiben muss für alle Zeit, das hat seinen Grund nicht in einer besonderen Qualität dieser Menschen, nicht eine besondere menschliche Qualität steht da dahinter, sondern einzig und allein darin, dass Gott diese von ihm auserwählten Apostel für seinen Heilsplan gebraucht hat. Petrus macht das in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 21, deutlich. Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und das, was die Apostel im Namen Gottes geredet und aufgeschrieben haben, das ist und bleibt gültig. Es kann deshalb auch in unseren Tagen nicht durch etwas anderes ersetzt oder ergänzt werden. Im zweiten Jahrhundert war genau das bei der endgültigen Festlegung der biblischen Bücher das Kriterium. In die Bibel, so wie wir sie heute vor uns haben, wurden nur Schriften aufgenommen, die von einem Apostel selber stammen oder auf ihn zurückzuführen sind. Etwas anderes steht da nicht drin, obwohl versucht wurde, andere Schriften in die Bibel hereinzubringen. Die Apostel sind Gesandte, Gesandte Gottes und damit in allem, was sie sagen und was sie tun, ganz und gar abhängig von dem, der sie gesandt hat. Ganz und gar ihm gegenüber verantwortlich für das, was sie sagen und was sie tun. An dieser Tatsache orientiert sich Paulus, wenn er sich hier vorstellt. Er weiß, wem er sein Leben und wem er sein hohes Amt allein verdankt. Und er sagt das auch ganz deutlich. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. 1. Korinther 15, Vers 10. Paulus beruft sich auf seine Beauftragung durch Gott. Ich bin ein Apostel von Gott, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen. Und er widerspricht damit ganz deutlich und in aller Schärfe seinen Gegnern, die seine Vollmacht anzweifeln und die ihm unterstellen wollen, er sei ja gar kein richtiger Apostel und seine Verkündigung brauche Ergänzung. Paulus sagt, ich bin von Gott durch Jesus Christus gesandt, damals vor Damaskus. In Apostelgeschichte 9, 15 sagt Jesus zu Hananias, dem Jünger, der Paulus diese Botschaft in Damaskus überbringen soll, was er mit Paulus vorhat. Dieser Paulus ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Gottes Beauftragung. In Vers 2 nennt Paulus als weitere Absender des Briefes und alle Brüder, die bei mir sind. Paulus lässt sich nicht isolieren. Er lässt sich nicht in irgendeine geartete Ecke stellen, als Einzelgänger oder sogar als Irrlehrer. Er schreibt in Übereinstimmung mit den Brüdern. In der christlichen Gemeinde, das gilt ohne Einschränkung auch heute, kann nicht jeder seine Privatmeinung verbreiten. Da gibt es eine einheitliche, von Jesus für alle Zeit festgelegte Wahrheit. Und diese Wahrheit ist für jeden von uns ganz und gar verbindlich. Und Paulus hält sich daran. Dass er das immer wieder so stark betonen muss, das zeigt, dass ihm nicht wenige Zeitgenossen immer wieder unterstellt haben, du bringst etwas anderes als die anderen Jesuszeugen. Und du bringst etwas anderes als Jesus selber. Und genau so wird ja in unserer Zeit heute argumentiert. Da wird dann versucht, die Paulusbriefe gegen die Evangelien oder gegen das Alte Testament auszuspielen. Da wird unterstellt, Paulus habe die Botschaft Jesu total verdreht und eine Kirche gegründet, die eigentlich mehr einem Paulinismus gleicht als dem, was Jesus gesagt hat. Paulus hätte das, was Jesus gebracht hat, einfach durch seine eigene Lehre ersetzt. Und wir müssen deshalb heute ganz streng unterscheiden zwischen dem, was Jesus gesagt hat und dem, was Paulus gesagt hat. Diese Vorwürfe gegen Paulus waren schon zu seinen Lebzeiten völlig haltlos und sie sind heute noch genauso unsinnig und schädlich. Paulus verbreitet keine eigenen frommen Ansichten, keine paulinische Theologie. Und um hier nicht den leisesten Zweifel aufkommen zu lassen, legt Paulus offen und ehrlich Rechenschaft ab über seine Verkündigung. Er schreibt in 1. Korinther 1, Vers 17, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi entleert werde. Also nicht das Gegenteil von Jesus, sondern Jesus und sonst nichts. Und in 1. Korinther 2, 2, 4 und 5 heißt es, ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. In Römer 15, 18 nimmt Paulus den Vorwurf, er würde etwas Eigenes bringen, ganz direkt auf und weist ihn entschieden zurück. Er sagt, ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Also hundertprozentig das, was Jesus ihm aufgetragen hat und nichts anderes. Wer deshalb damals und heute etwas anderes behauptet, der stempelt Paulus zum Lügner ab. Und auch diesen Vorwurf weist Paulus zurück in Römer 9, 1. Ich sage die Wahrheit in Christus und ich lüge nicht. Ich verstehe nicht, wie aufgrund einer so eindeutigen Aussage des Paulus sich heute Menschen, die sich Christen nennen, das Recht herausnehmen zu sagen und es sogar in kirchlichen Zeitungen immer wieder zu schreiben, wir müssen Paulus in dem, was er sagt, widersprechen an der und der Stelle. Dazu haben wir einfach kein Recht, wenn Paulus das bringt, was ihm Jesus aufgetragen hat. Auch aus der kurzen Empfängerangabe in Vers 2 können wir einiges lernen. Paulus schreibt an die Gemeinden in Galatien, also an mehrere Gemeinden in der Landschaft Galatien, einem Teil der heutigen Türkei. Paulus schreibt nicht an die Irrlehrer, die doch eigentlich schuld waren an diesem Zustand der Gemeinde, an dieser Irrlehre. Paulus schreibt an seine eigenen Leute, an die, die zu Jesus und seiner Gemeinde gehören. Und da gilt es für uns, daraus zu lernen, wir haben auch heute in erster Linie nicht andere zu kritisieren, obwohl das sicher oft ganz gerechtfertigt wäre. Wir haben vielmehr zuallererst unsere eigene Verantwortung als Christen wahrzunehmen. Wir haben darauf zu sehen, dass wir richtig denken, reden und handeln. Und dass zuallererst wir die Fehler bei uns vermeiden, die wir vielleicht bei anderen, wie gesagt, zu Recht kritisieren können. Zuerst haben wir uns an die eigene Nase zu fassen, das ist unsere Verantwortung. Paulus schreibt also an die Gemeinden in Galatien, an die Leute, bei denen er die Maßstäbe Jesu voraussetzen kann. An Leute, die die christlichen Maßstäbe kennen und die er deshalb darauf auch ansprechen kann. Er erinnert diese Gemeinden mit seinem Brief an die festgelegte Grundlage. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Wort Gottes, eine Gnade, eine einzige gemeinsame Glaubensgrundlage. Und wer etwas anderes sagt, der stellt sich damit selber aus der Gemeinde heraus. Der Galaterbrief war und ist kein Geheimdokument. Er ist ein öffentlicher Brief, schon damals zur Verlesung in der Gemeinde bestimmt. Und das macht deutlich, über rechte und falsche Lehre kann nicht in privaten Streitgesprächen diskutiert werden. Das ist Sache der ganzen Gemeinde Jesu Christi an jedem Ort und zu jeder Zeit und in aller Öffentlichkeit. Und auch innerhalb der Gemeinde kann die Entscheidung nur lauten, sich entweder ganz klar zur Wahrheit der Lehre Jesu zu stellen oder sich gegen diese Lehre, damit aber auch gegen den Glauben an Jesus zu entscheiden. Eine dritte Möglichkeit so dazwischen hindurch, die gibt es nicht, obwohl viele das heute so versuchen. Vers 3 bringt einen Segenswunsch. Und das entspricht der normalen antiken Briefsitte, dass zwischen Absender und beziehungsweise Anschrift und dann dem Inhalt des Briefes ein Grußwort gesetzt wird. In Israel grüßte und grüßt man sich bis heute mit dem Gruß Shalom Aleichem, Friede sei mit euch. Und Paulus greift diesen Gruß auf und füllt diese Form mit christlichem Inhalt. Und er bringt so bereits hier in diesem Gruß wesentliche Inhalte des ganzen Briefes zum Ausdruck. Gnade. Gnade ist das, womit Gott uns beschenkt hat. Bereits vom Alten Testament her das, was sich keiner von uns Menschen verdienen kann und was uns Gott unverdientermaßen aufgrund seiner großen Liebe zu uns schenkt. Im neutestamentlichen Zusammenhang erinnert das Wort Gnade ganz speziell an das Heilsgeschehen in Jesu Leiden, Sterben und Auferstehen. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Epheser 2, Vers 8. Diese Gnade ist dann die Voraussetzung für das Nächste, für den Frieden. Friede, wie die Bibel ihn versteht, ist etwas ganz anderes als das, was heute sehr viele Menschen unter Frieden verstehen. Nicht nur das Fehlen von kriegerischen Auseinandersetzungen, nicht nur das mehr oder weniger gute zwischenmenschliche Zusammenleben, sondern viel, viel mehr. Zuallererst Versöhnung mit Gott, Frieden mit Gott als Grundlage für den Frieden unter uns Menschen. Paulus wünscht den Galatern und damit auch uns die Lebensgrundlage, auf der wir aufbauen müssen, wenn unser Leben wirklich gelingen soll. Gnade und Friede. Der nächste Vers, Vers 4, bringt das Kernstück des Evangeliums. Jesus starb für uns, um uns zu retten. Alles, was Paulus hier in diesem Brief sagt und alles, was sonst im Neuen Testament gesagt wird, hat seine Grundlage in dieser Heilsbotschaft. Ohne diese Ganzhingabe Jesu für uns würde es keine Rettung und keinen Glauben geben, bei keinem von uns. Und deshalb greifen alle Beurteilungen Jesu, die an seinem Opfertod vorbeigehen, viel, viel zu kurz. Jesus kam nicht als Philosoph oder Aufklärer, nicht als bloßes Vorbild für einen guten Menschen und auch nicht nur als Gesetzes- oder Moralprediger, sondern als Erfüller der alten Verheißung. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Dass er uns errette. Das ist ein ganz, ganz dramatisches Wort, das uns in aller Deutlichkeit unsere menschliche Lage zeigt. Wir sind von uns aus rettungslos verloren. Das sagt sich so leicht und das klingt oft ganz selbstverständlich. Aber was für eine ganz schreckliche Wirklichkeit steht hinter diesen Worten? Und vor allem, wie schrecklich ist das, wenn Menschen in dieser hier angesprochenen Verlorenheit drinbleiben und sich nicht herausretten lassen wollen? Jesus selber will uns retten. Er will uns nicht nur zur Selbsthilfe anleiten, nicht nur Hilfe zur Selbsthilfe geben, sondern er will uns retten. Anders ist Rettung nicht möglich. Wenn hier in diesem Text von der gegenwärtigen bösen Welt die Rede ist, dann darf das bei uns nicht zu dem Missverständnis führen, das bei manchen humanistischen Beurteilungen des Menschen im Hintergrund steht. Da wird dann gesagt, die Welt, unsere Umgebung, vielleicht sogar noch die anderen Menschen, die sind schlecht und die sind böse und die sind dann schuld daran, dass der einzelne Mensch, der doch im Grunde so gut ist, dass der dann schuldig wird. So ist das beim Paulus nicht gemeint. Da wird Schuld nicht abgeschoben auf andere, sondern Paulus sagt ganz deutlich hier und an anderen Stellen, wir sind von Natur aus Teil dieser bösen Welt, jeder Einzelne von uns. Und jetzt geht es darum, dass wir da herauskommen, heraus aus dem Zorn Gottes. Jesus sagt das in Johannes 3, 36 so, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, das heißt, wer sich nicht retten lässt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Hier steht nicht, dass er erst unter den Zorn Gottes hineinkommt, sondern er bleibt dort, wo er schon immer ist. In Galater 3, 23 werden wir dann in einigen Wochen davon hören, dass Paulus diese Verlorenheit mit einer Gefängnishaft, mit einem sehr deutlichen Bild umschreibt. Da heißt es, ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann eben durch Jesus offenbart werden sollte. Den Abschluss dieses ersten Abschnitts bildet Vers 5, der Aufruf zum Lob Gottes. Paulus will sich und die Leser seines Briefes gemeinsam ausrichten auf den, dem wir als Christen alle verantwortlich sind. Auf Gott haben wir zu hören. Paulus sagt damit wieder deutlich, nicht auf mich, sondern auf Jesus Christus. Das, was Jesus sagt, das haben wir gemeinsam ernst zu nehmen. Wer etwas anderes behauptet oder etwas anderes glaubt, der raubt Gott damit seine Ehre. Bereits in diesen 5 kurzen Versen wird ein ganzer Katechismus des christlichen Glaubens vor uns ausgebreitet. Die Aufmerksamkeit aller Leser des Galaterbriefs und auch von uns wird bereits am Anfang darauf gelenkt, was Gott getan hat. Und darauf, und wie gesagt, nicht auf die eigene Meinung, sondern auf das, was Gott getan hat, kann Paulus dann aufbauen. Auf das, was Gott getan hat, beruft er sich immer und immer wieder. Im Zuspruch Gottes in seinem Wort und in dem, was Gott für uns getan hat, ist dann der Anspruch begründet, den Gott an jeden von uns stellt. Und diesen Anspruch drückt Paulus dann in Vers 6 sehr, sehr deutlich aus. Ein klares Wort zur Lage. An der Stelle, an der sonst in allen anderen Briefen ein ganz großer, tief empfundener Dank für die gute Situation in den anderen Gemeinden steht, da steht hier genau das Gegenteil. Die Verwunderung, die eindeutig negativ gefärbte Verwunderung darüber, dass sich die Galater abgewendet haben vom rechten Glauben. Paulus sagt das in sehr vorsichtigen Worten. Inhaltlich aber stellt er ein ganz schreckliches Urteil aus. Ihr lasst euch von Jesus abwenden. Da geht es nicht nur um eine äußere Form des Glaubens, nicht nur um einen besonderen Frömmigkeitsstil, sondern um einen total anderen Glaubensinhalt. Wer sich von Jesus abwendet, damals und heute, der wird dadurch zum Nichtchristen. Wer Jesus hat, der hat das Leben, und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Paulus stellt klar, ihr Galater, als ihr zum Glauben gekommen seid, da war das ein Herrschaftswechsel. In die Gnade Gottes hinein, heraus aus der bösen Welt. Und wenn ihr euch jetzt von Jesus abwendet, dann geht ihr definitiv den umgekehrten Weg. Heraus aus der Gnade und hinein in die böse Welt. Dann aber war alles umsonst. Was meint Paulus mit einem anderen Evangelium? Alles, was damals und heute zu dem von Jesus verkündigten Evangelium hinzukommt. Jesus und andere Heilige. Die Gnade und eigene Verdienste. Das Wort Gottes und menschliche Gebote oder menschliche Heilslehren, wie etwa das Buch Mormon bei den Mormonen. Evangelium und heilsnotwendiger Gesetzesgehorsam. Glaube und eigene gute Werke. Wo das so klingt, da haben wir falsches Evangelium. Ein anderes Evangelium haben wir auch da, wo vom biblischen Evangelium Dinge einfach weggestrichen werden. Wenn etwa die ehemalige Stuttgarter Pfarrerin Voss sagt, dass Jesus angeblich für die Sünden der Menschen gestorben sei. Wenn sie sagt, dass die Bibel eine völlig verfälschte Basis für die Jesus-Nachfolge sei und dass Gnade ein total abzulehnender Begriff sei, weil er die untertänige Abhängigkeit von uns Menschen von der Willkür eines strafenden Gottes aussagen würde. Diese falsche Lehre, dieses falsches Evangelium tarnt sich als Evangelium und leider fallen viele darauf herein. Ein anderes Evangelium, das sagt Paulus deutlich, steht im totalen Widerspruch zu dem, was das wahre Evangelium ist, nämlich die Botschaft, die zum Glauben ruft und auf die sich unser Glaube gründet, die Botschaft von Jesus Christus. Oder wie Jesus selber es in Lukas 4, 18 und 19 sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das und nichts anderes ist Evangelium. Und Paulus sieht es als seine Aufgabe, über dieses Evangelium priesterlich zu wachen und es priesterlich auszurichten, Römer 15, 16. Das heißt, es so weiterzugeben, wie er es vom Herrn empfangen hat, unverkürzt und unverfälscht. Wo das nicht so gemacht wird, wo Dinge dem Evangelium hinzugefügt oder weggestrichen werden, da kommt etwas heraus, was den Namen Evangelium, gute Botschaft, gar nicht mehr verdient hat. Und das macht Paulus im nächsten Vers, Vers 7 deutlich. Es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt keine andere Botschaft, keine andere gute Nachricht, die uns die Nachricht bringt, dass Gott uns liebt und uns retten will. Es gibt keine andere Heilslehre, die uns einen gangbaren und erfolgreichen Weg zu Gott zeigen könnte, außer dem Evangelium, das Jesus gebracht hat. Alle anderen sogenannten Heilslehren führen am Ziel vorbei. Und deshalb darf die christliche Kirche heute kein Sammelbecken aller möglichen religiösen Weltanschauungen und Vorstellungen sein, die ihren gemeinsamen Nenner gerade noch darin haben, dass irgendwo am Rande auch noch Jesus vorkommt. Wo Jesus nicht mehr oder nicht mehr ganz allein im Mittelpunkt steht, da ist Evangelium nicht mehr Evangelium. Und das ist ein klar nachprüfbarer Maßstab für jeden von uns. Ein Maßstab für falsche oder rechte Lehre, ein Maßstab für falschen oder rechten Glauben. Einige verdrehen das Evangelium, schreibt Paulus. Damit spricht er Fragen an, die er an anderer Stelle ganz konkret nennt. Selbst erarbeitete Gerechtigkeit oder von Gott geschenkte Gerechtigkeit. Christus genügt nicht oder Christus allein. Gesetzesgehorsam oder Glaubensgehorsam. Jesus ist nicht auferstanden oder er ist auferstanden. Die Bibel ist nicht Gottes Wort oder sie ist und bleibt Gottes Wort. Ich denke, es ist deutlich, dass diese Fragen überhaupt nicht nur im ersten Jahrhundert umstritten waren, sondern heute in unserer Zeit. Und deshalb müssen wir ganz sicher wissen, wo wir dran sind. Ganz wichtig ist da die hochaktuelle Mahnung des Paulus aus Römer 16, 17. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichtet, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt und euch von ihnen abwendet. Paulus sagt das so scharf, weil er sieht, dass die Bedrohung der Gemeinde Galatiens durch das andere Evangelium an die Wurzel geht. Der Glaube insgesamt ist in Gefahr. Ihr verliert Jesus, ihr verliert den Glauben. Am 12. Januar 1966 ist eine Gruppe entstanden, die sicher viele von uns kennen und die ihren Namen von diesem Text hat, den wir heute gelesen haben. Galater 1, 6 und 7, die Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium. Diese Gruppe ist ein freier Zusammenschluss von bekennenden Christen mit dem Ziel, so heißt es in dem Programm, als Einzelne und miteinander in ihren Kirchen um die schrift- und bekenntnisgebundene Verkündigung des Evangeliums zu beten und zu ringen, sich mit dem Evangelium zu ihrem Herrn und Heiland zu bekennen und nach ihren Möglichkeiten der Entstellung der Botschaft zu widerstehen. Diese Aussagen, so denke ich, drücken nicht nur das Programm dieser Bewegung aus, sondern eigentlich das Ziel von jedem von uns, der sich Christ nennt. Dieses Ziel, am rechten Evangelium festzuhalten, dürfen wir mit großer Ruhe und Gelassenheit nachgehen, weil wir wissen, was gilt, weil wir wissen, wer die Wahrheit und die bleibende Gültigkeit des Evangeliums garantiert und weil wir wissen, dass uns, sofern wir gehorsam sind, nichts und niemand von dieser einen gültigen Wahrheit abbringen kann und abbringen wird. In den Versen 8 und 9 spricht Paulus ein knallhartes Urteil über die, die ein anderes Evangelium verkündigen. Und wieder fällt auf, dass er sich zunächst gar nicht ausschließt. Die Mahnung gilt auch ihm und allen anderen Christen. Wer ein anderes Evangelium verkündigt, wer vom Evangelium abweicht, der sei verflucht. Ein sehr hartes Urteil, aber in der Sache sehr gut verständlich, denn wer ein anderes Evangelium verkündigt, der weist sich selber und der weist anderen den Weg am Heil vorbei. Und was gibt es für eine schlimmere Sache, als am Ziel, an der Gemeinschaft mit Jesus vorbeizugehen? Das ist wirklich Fluch. Als Maßstab für die rechte Lehre legt Paulus fest, das, was wir euch gepredigt haben. Paulus redet in diesen Versen mit so völlig absoluter Gewissheit, weil er weiß, dass seine Botschaft Gottes Wort ist. Er gibt, wie gehört, nur das weiter, was Jesus ihm gegeben hat. Und deshalb lässt Paulus im Blick auf die Wahrheit auch überhaupt keine Diskussion zu. Die Wahrheit kann auch durch eine sehr lange und scheinbar noch so gescheite Diskussion nicht widerlegt werden. Die Wahrheit des Evangeliums hat sich nicht vor unserem menschlichen Verstand zu rechtfertigen, sondern wir haben uns dieser Wahrheit, diesem einen Evangelium zu stellen. Vers 10 bringt noch einmal einen Vorwurf der Gegner des Paulus. Paulus würde den Menschen nach dem Mund reden, ihnen das sagen, was sie hören wollen, damit er bei ihnen gut ankommt. Das Boten Gottes, den Menschen nach dem Mund reden, das gab es durchaus, etwa im Alten Testament bei den falschen Propheten, die sich damit beim Volk einschmeichelten. Und das wird es wiedergeben, das sagt Paulus selber in 2. Timotheus 4, 3 und 4. Es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Ich denke, das charakterisiert unsere Zeit sehr gut. Auf Paulus trifft aber dieser Vorwurf gerade nicht zu. Denn würde dieser Vorwurf stimmen, dann würde all das widerlegt, was er in diesen 10 Versen seither gesagt hat. Er kann entweder nur den Menschen gefallen oder Gott. Und wenn er den Menschen gefallen würde, dann wäre er nicht mehr Christi Diener. Und damit schlägt Paulus von Vers 10 eine Brücke zu Vers 1. Paulus, ein Apostel Jesu Christi. Wer Paulus die Ehrlichkeit seiner Verkündigung abspricht, der spricht ihm damit letztlich seine Lebensgemeinschaft mit Christus ab. Der disqualifiziert damit diesen Zeugen Jesu und der disqualifiziert damit gleichzeitig das Evangelium Jesu insgesamt. Und er entzieht sich damit selbst die eigene Glaubensgrundlage. Und deshalb diese so dringliche Warnung auch für uns. Kein anderes Evangelium, keine Abwendung von Jesus Christus, nicht einen Zentimeter. Amen.